Gut, dann legen wir los. Letztes Mal haben wir einen von vielen von Polinas gezeigt. Da werden wir bald sehen, wie sich das in Charaktertafeln niederschlägt, was wir da gesehen haben. Wir werden den Satz auch später noch anwenden. Ziel der heutigen Vorlesung ist, noch viel, viel besser zu verstehen, was das Besondere an irreduziblen Charakteren ist und wie die sich im Raum der Klassenfunktion verhalten. Was haben sie da eigentlich für eine Rolle? Wie benehmen die sich? Wir werden ein Skalarprodukt einführen, mit dem arbeiten und dann sehen wir, irreduzible Charaktere haben da viele tolle Eigenschaften. Ich wünsche mir sehr, dass wir schnell genug sind, dass wir einen großen Satz noch beweisen können mit einem langen, sehr technischen Beweis, den ich in viele Schritte unterteilt habe und wo ich dann ganz viele Rechnungen abkürzen werde. Ich hoffe, man sieht dann da den roten Faden. Da treffen wir auf Koeffizienten, die sehr interessant sind und die zum Beispiel Patrick Saalfeld jetzt gerade in seinem Promotionsprojekt benutzt. Ganz witzig, ist eine Anwendung, die ich verblüffend finde und ganz toll. Ich freue mich darüber. Mit Darstellungstheorie kann man zaubern. Die Idee ist, das, was wir schon gesehen haben, die Klassensummen bilden eine Basis für das Zentrum der Gruppenalgebra, haben wir gesehen. Und wenn man jetzt was mit einer Basis darstellt, kriegt man ja so Koeffizienten. Und diese Koeffizienten, die da rauskommen, wenn man zwei Klassensummen multipliziert, also man multipliziert zwei Klassensummen, dann kommt wieder irgendwas aus dem Zentrum raus, das kann man dann wieder so darstellen, dann kriegt man Koeffizienten und man kriegt jetzt Aussagen darüber, wie oft es passiert, dass ein Produkt von Elementen aus zwei vorgegebenen konjugierten Klassen in einer Gruppe in einer dritten vorgegebenen konjugierten Klasse landet. Das ist ganz witzig, das steckt sozusagen kombinatorisch dahinter. Ich denke, dass wir das heute sehen, das ist einer der Sätze, wo ich mir so denke, hey, ich muss vielleicht nicht alle technischen Details hinschreiben, vielleicht ist es wichtiger, den roten Faden zu sehen. Aber ganz viel von dem, was wir da machen, hängt davon ab, dass wir irreduzible Charaktere und auch Charakterwerte, die angenommen werden können, noch besser verstehen. Vieles von dem, was jetzt passiert, ist dazu gedacht, darauf hinzuarbeiten. Und in Lemma 4.4 fangen wir damit an. Hier kommt auch der Kontext der Kreisteilungskörper rein. Da haben wir unsere Generalvoraussetzungen. Jetzt nehmen wir uns ein CG-Modul V und einen Charakter dazu, das heißt, oder den Charakter dazu. Wie war das noch? Man hat zu jedem solchen Modul ja eine Darstellung der Gruppe und zu dieser Darstellung gehört ein Charakter. Die Charakterwerte rechnet man aus, indem man guckt, wie wirkt die Darstellung. Man nimmt sich dafür eine Abbildungsmatrix her und berechnet die Spur. Das ist das, was da passiert. Wir setzen da jetzt nichts weiter voraus, es ist irgendein Modul. Als Jean-Luc nicht gebraucht wird, möchte er vielleicht zu Melanie zurück. Ich glaube, da fühlt er sich besonders wohl. Gut, jetzt zeigen wir erstens, man kann sagen, wo der Charakterwert eines Gruppenelements liegt innerhalb von C. Man kann da so eine Eingruppierung finden. Wenn nämlich G ein Gruppenelement ist, und M, die Ordnung von G, das ist meine Notation für Ordnung von G, das ist eine der Standardnotationen, es gibt noch andere, damit ist einfach die Ordnung des Elements G in der Gruppe groß G gemeint. G ist eine endliche Gruppe, M ist also eine natürliche Zahl. Dann kann man den Charakterwert Chi von G schreiben als Summe von n-ten Einheitsfunktionen. Insbesondere liegt Chi von G im n-ten Kreisteilungskörper über Q. Das ist ganz witzig. Hängt also nur von der Ordnung von diesem Gruppenelement ab. Insbesondere liegt Chi von G im Enten. Ich schreibe mal Kreisteilungskörper Kateter und Enten Kreisteilungskörper. In C. Über. Wunderbar. Hilft auch total, wenn wir später Charaktertafeln erstellen wollen. Man weiß einfach, wo man suchen muss. Das ist nicht völlig wild, wo die Elemente sind. Die Einträge. Okay, und jetzt möchte ich mit Stern die komplexe Konjugation in C bezeichnen. Das heißt, mit jeder, wenn ich mir eine komplexe Zahl hernehme, dann hänge ich ein Sternchen dran, um zu sagen, dass ich das komplex konjugierte würde. Kann ich dann als Abbildung betrachten, diesen Körperautomorphismus von C verträgt sich insbesondere mit Addition und Multiplikation, das werden wir auch noch brauchen. Und das ist jetzt auch wieder ganz witzig, wenn ich habe wieder so ein Gruppenelement, wenn ich Chi vom Inversen von G berechnen möchte und Chi von G schon kenne, muss ich nichts extra tun, ich bilde einfach das Konjugate Komplexe und kriege dann den Charakterwert vom Inversen von G raus. Was wir schon für Formeln hatten, Summen über irgendeinen Kram, dann standen da Charakterwerte von Gruppenelementen und manchmal standen da die Gruppenelemente selber und manchmal die Inversen davon. Dann sehen wir jetzt, aha, überall da, wo die Inversen stehen, kann man das durch den eigentlichen Charakterwert und dann das komplex konjugierte ersetzen. Das werden wir später alles benutzen. Gut, so ein bisschen was brauche ich jetzt und dann können wir eigentlich ganz schnell beweisen, nehmen wir uns mal die Dimension von V her und eine Darstellung, die uns diesen Charakter liefert. Das sein also M die Dimension über C von V und Delta diejenige Darstellung von G über C, die sozusagen zu diesem Modul V gehört und den Charakter Chi liefert. Oder eine Darstellung. Das könnte ja manchmal könnte Äquivalente nehmen, die den gleichen Charakter haben. Sagen wir einfach. Das ist besser. Okay, dann nehme ich ein Gruppenelement her. Gut, und in Teil A fangen wir dann gleich an mit, wir haben die Ordnung gegeben und machen irgendwas. Und in Teil B rechnen wir das mit der komplexen Konjugation ab. Was ist jetzt der Witz? Der Witz ist, dass wir über C arbeiten. Was ist in der linearen Algebra, besonders wenn man über C arbeitet oder generell über eine algebraisch abgeschlossene Klammer? Denken wir mal an die ganz großen Resultate aus der linearen Algebra. Da sind so ein, zwei dabei, wo auf einmal die Dinge sehr, sehr klar sind, wenn man einen algebraisch abgeschlossenen Körper zugrunde liegen hat, denn das sagt uns dann was über Polynome im dazugehörigen Polynomring. Wenn man das nicht wüsste, dann hätte man nicht so schöne Aussagen. Was fällt uns da ein? Keine Idee?
Meinst du den Hauptsatz?
Bei mir gibt es nicht den Hauptsatz aus der linearen Algebra. Aber los, was könnte es sein?
Ja, also ist jetzt über algebraisch abgeschlossene Körper zerfällt jedes Polynom in linear.
Das könnte man auch als Definition nehmen? Mhm. Ja, insofern. Genau, das hat was damit zu tun. Ich denke an Homomorphismen und Minimalpolynome. Wenn wir über C arbeiten, dann zerfällt doch alles. Was sagt uns das für sowas wie Normalformen? Eigenwerte. Okay, wir müssen nochmal lineare Algebra wiederholen. Stichwort Jean-Roch Normalformen. Damit die existiert, muss man doch so viele, also nicht unbedingt paarweise verschiedene, aber man muss doch das charakteristische Polynom in Linearfaktoren zerlegen können, damit das so funktioniert. Und über C ist es kein Problem. Das heißt, wir haben hier eine schöne Jordansche Normalform, wir können alle Eigenwerte sehen und das benutzen wir, denn über Eigenwerte kommen wir zu dieser Darstellung von Chi von G. Wenn wir uns daran erinnern, dass Chi von G die Spur einer Matrix ist, ist es auch naheliegend, dass es so läuft. Okay, also Hausaufgabe. Den entsprechenden Teil des linearen Algebra wiederholen, sich nochmal klar machen, warum da der Körper C besonders ist. das mache ich jetzt nicht, sondern sage einfach nur, dass wir uns jetzt eine Jordan-Basis hernehmen. Eine geordnete Basis B-Hut für V über C, die eine Jordan-Basis ist. Und damit meine ich, dass man das, die dazugehörige Abbildungsmatrix für Delta von G, also für die bewirkte Abbildung, Jordan-Normalform annimmt. Kriegt, wenn man für Delta von G bezüglich B-Hut arbeitet. Na, da hat man so Jordan-Blöcke, also erstmal sieht man alle Eigenwerte auf der Diagonale und dann hat man da diese Jordan-Blöcke und was noch? Also erstmal kann man ja sagen, man nimmt diese Basis und die dazugehörige Abbildungsmatrix mit dieser schönen Blockgestalt, um die Spur davon auszurechnen, um also auf diese Art und Weise Chi von G auszurechnen. Dann sieht man, die Spur ist die Summe der Eigenwerte. Also nicht die Summe der paarweise verschiedenen, sondern man geht über die Diagonale und sieht dann mit den entsprechenden Vielfachheiten die Eigenwerte. Das ist das, was die Jordan-Darstellung uns liefert. Deswegen ist es so toll und toll. So, dann sehen wir. Das Chi von G nichts anderes ist. Ich schreibe mal, es ist eine Summe von Eigenwerten von Delta von G. Wenn ich sage eine Summe, dann meine ich, es ist die Summe über alle Eigenwerte mit den dazugehörigen Vielfachheiten, die man aus den Blöcken sieht. Dass das so ist. Vielfachheiten, also wie oft die Summanden vorkommen, hängt von den Blöcken ab. Und jetzt ist es kompliziert, da jetzt überall eine Notation für einzuführen. Mir geht es um das Bild. Man hat das Loch gestaltet und man summiert jetzt da über die Diagonale, da sieht man genau die Eigenwerte. Um jetzt die Eigenwerte zu verstehen, gucken wir mal, was wir herausfinden können über das charakteristische oder das Minimalpolynom. Was könnte man da jetzt machen? Na ja, wir haben noch Informationen. Laut Voraussetzung ist doch G hoch M das Einzelelement der Gruppe. Das Einzelelement der Gruppe bewirkt die identische Abbildung. Was machen wir jetzt, oder was passiert, wenn wir mit der Darstellung darüber laufen? Was bewirkt denn, also G hoch M ist das Einzelelement der Gruppe, das bewirkt natürlich die identische Abbildung auf V. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, was bewirkt denn G hoch M? Na, Delta ist ein Homomorphismus, das heißt Delta von G hoch M ist dasselbe wie Delta von G, M mal nacheinander angebracht. Es ist jetzt also die identische Abbildung auf V das gleiche wie das 1, wie der Delta vom Einzelelement, das ist das gleiche wie Delta von G hoch M. Und das ist wegen der Homomorphie-Eigenschaft für Delta von G M mal nacheinander angewandt. Nullstelle des Polynoms x hoch n minus identische Abbildung in einem entsprechend passenden Polynomring, nämlich über den. Also was wir machen, wir gehen einfach, ist, dass wir Polynome hinschreiben und dann Abbildung einsetzen. Endomorphismen von V. Und wenn ich jetzt das Polynom nehme, ich schreibe es mal hin, x hoch n minus 1, wenn ich dieses Polynom nehme und jetzt einsetze, aus dem Endomorphismenraum von V, dann kann ich hier für x Delta von G einsetzen, aus dem minus 1 wird minus identische Abbildung aus V, oder auf V, und dann sehe ich, ja gut, wenn ich für x Delta von G einsetze, dann kriege ich eine Nullstelle, aufgrund dessen, was wir uns gerade überlegt haben. Ja, aber das Minimalpolynom ist doch das eindeutig bestimmte normierte Polynom kleinsten Grades, bla bla bla, das einen Vektorraumhomomorphismus als Nullstelle hat. Und es erzeugt das Ideal aller Polynome, die diesen Endomorphismus als Nullstelle haben. Das heißt, das Minimalpolynom von Delta von G teilt x hoch n minus 1. Ich kann eigentlich meine Notation verwenden. Das Minimalpolynom von Delta von G, das ist meine Notation aus der linearen Algebra für das Minimalpolynom. Das ist jetzt ein Teil davon, x zu m minus 1. Und zwar wo? Na, der Körper, über den wir arbeiten, ist c. Das heißt, wir sind c. Dass das ein Teil davon ist. Okay. Ah, Moment. Die Nullstellen davon in c sind genau die m-ten Einheitswurzeln. Die Eigenwerte, die man ja alle hier sieht, als Nullstellen des Minimalpolynoms, sind also m-te Einheitswurzeln. Fertig. Lineare Algebra des Größten, ich freue mich.
Der Satz sieht sehr interessant aus.
Wieso?
Die EW sind mte EW.
Ach so, Eigenwerte und Eigenwurzeln. Ja, das passiert in der linearen Algebra nicht. Ja, machen wir, dann sind die EWs von Delta von G, mte EWs in C.
Das ist doch schön.
Tja, danke für den Hinweis, mir war die Komik nicht bewusst, als ich es geschrieben habe. Alles klar, insbesondere ist jetzt Chi von G als Summe über die Diagonalelemente und wir haben das vorher geklärt, Eigenwert, bla bla bla. Chi von G ist jetzt so eine Summe von m-ten Einheitswurzeln, das steht da oben und daraus folgt natürlich, dass das im m-ten Kreisteilungskörper liegt. Gut, dann ist A gezeigt und wir können zu B kommen. Und B ist jetzt ein, das glaube ich sogar. Ich will es nicht analytisch nennen, aber es ist so ein bisschen so angehaucht. Gut, wir haben uns gerade klar gemacht, die Eigenwerte von Delta von G sind m-te Einheitswurzeln. Dann schreiben wir das Spektrum jetzt mal hin. Sein L aus n und Epsilon 1 bis Epsilon L m-te Einheitswurzeln, also EWs. Aus C natürlich. So, dass das Spektrum von Delta von G genau die Menge dieser Elemente ist. Die sollen also auch paarweise verschieden sein. Aus C paarweise verschiedene m-te Einheitswurzeln, damit ich mir keine Gedanken darüber machen muss, ob das irgendwie weniger sind oder so. Epsilon 1 bis Epsilon L ist das Spektrum von Delta von G. Und jetzt schauen wir uns den ersten Eigenwert, Epsilon 1, an. Nehmen wir uns dazu einfach mal einen Eigenvektor her. Sei H, ist V. Oh, kommt noch EV für Eigenvektor. Ich glaube, das ist noch nicht belegt. Ein Eigenvektor zu Epsilon 1. Und Delta von G natürlich. Gut. Die Rechnung, die wir jetzt machen, stellt einen Zusammenhang her zwischen den Eigenwerten von Delta von G und denen von Delta von G hoch minus 1. Das ist der Witz. Und vielleicht sollten wir noch kurz festhalten, dass G und G hoch minus 1 die gleiche Ordnung haben in der Gruppe. Das heißt, der Charakterwert setzt sich zusammen aus Einheitswurzeln für die gleiche natürliche Zahl. Das können wir schon mal nicht so. Was sagt uns die Eigenwert-Eigenvektor-Beziehung? Na, das sagt uns, wenn ich V abbilde mit Delta von G, dann kommt daraus der Eigenwert mal V. Soweit, so gut. Was passiert, wenn ich jetzt das, was da rausgekommen ist, ist ja wieder ein Vektor aus V, abbilde mit Delta von G hoch minus 1. Überlegen wir mal kurz. Delta von G hintereinander ausgefüllt mit Delta von G hoch minus 1 ist aufgrund der Homomorphie-Eigenschaft für Delta einfach nur die von G mal G hoch minus 1 gewirkte Abbildung. G und G hoch minus 1 sind zueinander gas. Wenn ich also mit den Bildern von G und G hoch minus 1 nacheinander auf einen Vektor losgehe, dann passiert gar nichts. So, und was kann ich da jetzt mit tun? Jetzt ist V, G gleich V hoch Delta G Delta von minus 1. Dann setze ich ein, Epsilon 1 mal V1 und das Ganze, so, wieso V1, V, sondern 1 mal V. Jetzt habe ich diese Klammer hingeschrieben, jetzt kommt noch das. Delta von G hoch minus 1, und es ist egal, ob ich hier Klammern mache oder nicht, weil das alles Homomorphismen sind. Das war da, spielt da keine Rolle. Und jetzt starten wir das mal kurz an. Dieser Vektor, abgebildet damit, ich kann da ja auch tauschen. Ich möchte. Hier kann ich tauschen, denn G und G hoch minus 1 sind vertauschbar. Dann kann ich auch die Abbildung vertauschen, die liebe Wirken. Ich muss kurz überlegen, warum ich das machen möchte. Ich habe alles Gefühl, ich möchte das machen. Genau. Ich sehe nämlich jetzt, wenn ich diesen Vektor, der hier in Klammern steht, V hoch Delta G hoch minus 1, wenn ich den abbilde mit Delta von G, dann kommt der Vektor selber raus, multipliziert mit Epsilon 1. Ich sehe also jetzt, dass Epsilon 1 auch ein Eigenwert ist, oder dass ich sehe, dass dieser Vektor hier ebenfalls ein Eigenvektor ist für Epsilon 1. Das möchte ich eigentlich sagen. Bezüglich Delta G. So, jetzt kann ich aber auch andersrum argumentieren. Ich kann nämlich auch schreiben, dass das, was wir da vorher stehen hatten, war ja, dass hier V rauskommt. Also ich schreibe die Rechnung gleich an. Mit einer ähnlichen Rechnung kann ich sehen, dass Epsilon 1 mal V ein Eigenvektor ist für Delta von G hoch minus 1. Das ist vielleicht noch besser als die anderen Informationen. Genau, denn eigentlich, ja, stimmt. Ich dachte irgendwie, es sei cleverer, jetzt noch einen weiteren Eigenvektor zu finden, aber viel cleverer ist, wenn wir Eigenwerte und Eigenvektoren finden für diese Abbildung hier, Delta P hoch minus 1. Dafür wäre das, was ich vorher gemacht habe, besser gewesen. Also, ferner ist V gleich, das haben wir vorher schon gesehen, V ist gleich dem hier. Und Epsilon 1 ist nicht 0. Warum eigentlich? Warum kann keiner der Eigenwerte hier 0 sein? Das schreiben wir jetzt erst und wir beachten. Ja, das ist eine tolle Frage. Sagen wir mal alle. Wir reden über Endomorphismen, die können Eigenwert 0 haben. So, die Frage ist, wann und ob das hier passieren kann.
Was wissen wir über diese Endomorphismen, die von den Elementen aus G bewirkt werden, über die Darstellung? Was haben die für Eigenschaften? Dann frage ich anders. Was sagt uns denn die Tatsache, dass jedes Gruppenelement invertierbar ist? Genau. Die bewirkte Abbildung ist dann auch invertierbar. Sie ist also bijektiv und dann kann der Eigenwert 0 nicht auftreten.
Das ist sehr wichtig. Denn jetzt möchte ich diese Rechnung da oben etwas abwandeln und möchte sagen, V ist da oben steht Epsilon 1 mal V Delta mal E minus 1. Und jetzt kommt, dass ich Epsilon 1 invertieren kann. Jetzt ist nämlich Epsilon 1 durch minus 1 mal Epsilon 1 mal V das gleiche wie V. Und das ist, möchte ich das so machen? Genau. Und V war das gleiche, das steht noch da drüben, wie Epsilon 1 mal V und Delta von minus 1. Was sehen wir da? Wenn ich Epsilon 1 mal V damit abbilde, dann erhalte ich das skalare Vielfache davon mit Epsilon 1 hoch minus 1. Das heißt, jetzt habe ich einen Eigenwert gefunden für die Abbildung Delta von G hoch minus 1. Da wollte ich eigentlich hin. Insbesondere ist Epsilon 1 hoch minus 1, und das ist auch eine n-te Einheitswurzel, im Spektrum von Delta von G hoch minus 1.
Ja, also was diese Rechnung zeigt, ich habe jetzt ja nur einen Eigenwert hergenommen, ich kann das mit allen machen. Und ich sehe dann, dass das Spektrum hiervon einfach genau die Inversen der Eigenwerte von Delta von G sind. Was sagen muss. Vielleicht ist es ja auch bekannt. Bei Einheitswurzeln ist es so, dass man das Inverse kriegt, wenn man das komplex Konjugierte bildet. Kann man sich am Einheitskreis klar machen, wenn man die da einmalt. Ist das okay? Darf ich das einfach so benutzen? Auch überall so trigonometrische Formeln rauskriegen, wenn man es einfach so rechnen möchte. So. Wenn man das weiß, dann folgt Chi von G hoch minus 1 ist, naja, wir haben uns ja vorhin in Teil A klar gemacht, dass man einfach nur summiert über die Eigenwerte mit entsprechenden Vielfachheiten. Also was steckt da jetzt drin? Ich will jetzt nicht, dass wir die Vielfachheiten hinschreiben. Also bei Chi von G hoch minus 1 gehe ich über die Diagonale der entsprechenden Abbildungsmatrix und da sehe ich dann die Eigenwerte, die hier stehen, also die komplex konjugierten von den Epsilons mit entsprechenden Vielfachheiten, die sich aus den Normalwerten ergeben. Wenn ich diese Summe da stehen habe, dann kann ich die konvexe Konjugation aus der Summe rausziehen und sehe dann, ach so, gut, das ist genau die Summe zu den Eigenwerten, die ich für Delta für Chi von G brauche. Und ich habe einfach nur alles komplex konjugiert. Das heißt, hier benutze ich die Verträglichkeit. Ich benutze, dass komplexe Konjugation ein Körperautomatismus von C ist. Das brauche ich an der Stelle. Ansonsten ist es nur das Ergebnis. Gut. Dann können wir jetzt endlich. Oh, wir können jetzt sauber wunderbar was dazu erweisen. Das ist ganz toll. Wir fangen an. Mit einem Satz, der uns sagt, dass die irreduziblen Charaktere eine Basis für den Raum der Klassenfunktion bilden. Und dann folgt daraus ganz viel, das wird uns den Rest der Vorlesung beschäftigen.
von G bezeichnet als G, eine C-Basis für den Raum der Klassenfunktion. Nochmal zur Erinnerung, die Klassenfunktionen von C sind all die Funktionen von G, entschuldige mich, von C. Die Klassenfunktionen von G sind all die Abbildungen von G in die komplexen Zahlen, die auch kumulierte Klassen von G konstant sind. Wir haben uns klar gemacht, dass das ein Vektorraum ist über C mit naheliegenden Verknüpfungen, die wir heute auch noch brauchen. Und jetzt haben wir also eine Basis dafür mit diesem Satz. Daraus wird dann folgen, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere dasselbe ist wie die Anzahl der kumulierten Klassen von G. Und jeden Charakter von G, jeden, kann man als Linearkombination schreiben mit irreduziblen Charakteren. Erstmal mit Koeffizienten mit C, wir sehen später, dass das noch viel, viel besser geht. Insbesondere ist die Mächtigkeit der Linie G das gleiche. Ich schreibe mal genau die Anzahl der kombinierten Klassen von G. Ist eine C-Linearkombination irreduzibler Charaktere. Das steht da alles schon, aber es ist so wichtig, dass ich es nochmal so ausformuliere, einfach weil wir das später verwenden werden, dass man Charaktere so schreiben kann. Schauen wir erstmal, was wir über die Anzahl der irreduziblen Charaktere wissen. Denn wenn wir zeigen wollen, dass irgendwas eine Basis ist, dann haben wir ja, das wissen wir auch aus der linearen Algebra, mehrere Möglichkeiten. Man kann ganz stumpf nachrechnen, das ist ein linear unabhängiges Erzeugnissystem. Wenn man aber die Anzahl schon hat, wenn man also weiß, dass das die richtige Anzahl von Elementen ist, dann reicht es, wenn man lineare Unabhängigkeit oder die Erzeugnisseigenschaft zeigt. Und lineare Unabhängigkeit ist sehr einfach mit dem, was wir schon wissen. Deswegen wäre gut, wenn wir jetzt rauskriegen, dass die Anzahl die richtige ist. Da überlegen wir mal, was wissen wir schon? Na, die Anzahl der irreduziblen Charaktere ist doch dasselbe wie die Anzahl der CG-Isomorphie-Klassen einfacher CG-Modulen. Das ist was wir schon häufiger benutzt haben. Ich habe hier Korollar 4.2 und Lemma 3.9c hingeschrieben. Lemma 3.9c sagte uns, dass äquivalente Darstellungen zum gleichen Charakter führen. Und Korollar 4.2 war, dass es wirklich eine 1:1 Korrespondenz ist. Okay, das heißt also, wir haben eine Korrespondenz, irreduzible Charaktere, irreduzible Darstellungen, einfache Modulen, dementsprechend CG-Isomorphie-Klassen einfacher. Das passt dann schon mal. Mit Korollar 2 und Lemma, was habe ich gesagt? 3.9c. Das war so eins der ersten Resultate über Charaktere. Ist Anzahl der irreduziblen Charaktere genau die Anzahl der ist die Anzahl der konjugierten Klassen, also ist das die Anzahl der CG-Isomorphie-Klassen einfacher CG-Modulen. Und das ist die Erklärung. Jetzt fangen wir damit erstmal an. Jetzt kommt Lemma 3.7. Lemma 3.7 sagte,
Die Dimension des Raums der Klassenfunktion ist die Anzahl der konjugierten Klassen.
Das war ja Nummer 7. Genau. Da hatten wir uns doch solche Funktionen überlegt und heute in der Übung ist auch nochmal Thema. Wir hatten uns da Funktionen hergenommen, von denen man zeigen kann, dass sie eine Basis bilden. Und das war wirklich für jede konjugierten Klasse ein. Genau. Die Anzahl der konjugierten Klassen. G. Und jetzt brauchen wir noch einen Zusammenhang zwischen den konjugierten Klassen und den irreduziblen Charakteren. Ich habe hier 2,17 stehen. Ich muss einmal kurz gucken, was da noch drin steht. Denn mir fehlt jetzt gerade noch ein Link. Ah, das ist, ja, Lemma 2,17. Lemma 2,17 ist völlig richtig. In Lemma 2,17 haben wir nämlich genau diesen Zusammenhang. Das war das mit den Klassensummen und dass die eine Basis bilden für das Zentrum der Gruppenalgebra und die Dimension davon ist genau die Anzahl der CG-Isomorphie-Klassen einfacher CG. Das ist genau das Verbindende, was mir gefehlt hat. Mit Lemma 2,17. Schöner aus, wenn man 2,17 folgt, dann, das waren zwei Teile, A und B, und man muss die wirklich zusammensetzen. Das insgesamt, also zuerst ist die Anzahl der konjugierten Klassen, die Anzahl dieser Isomorphie-Klassen, und damit, mit dem, was oben steht, ist es dann die Anzahl der irreduziblen Charaktere. Wir wissen jetzt, dass die Anzahl stimmt. Also die Dimension dieses Raums ist tatsächlich die Anzahl der irreduziblen Charaktere und ist dasselbe die Anzahl der konjugierten Klassen. Bla 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 bla. Das heißt, die Dimension ist tatsächlich die Anzahl der irreduziblen Charaktere. So, was haben wir jetzt alles zusammengebastelt? Wir zeigen die Menge der irreduziblen Charaktere von G ist C linear unabhängig. Oh, das ist herrlich, weil wir das Thema gerade in den Algebra rauf und runter machen. Basis und Dimensionen und ihre Unabhängigkeit. Wir zeigen, dass diese Menge C-Linie unabhängig ist in dem Raum der Klassenfunktion. Los geht's. Da brauchen wir ein bisschen Notation. Sei N Anzahl der irreduziblen Charaktere. Dann geben wir den Namen. 1 bis Tn, genau, irreduziblen Charaktere von G. Und da nehmen wir uns noch Lambda 1 bis Lambda n aus C so her, dass wir die Nullabbildung damit linear kombinieren. So, warum die Nullabbildung? Weil die Nullabbildung das Nullelement dieses Vektorraums ist. Das haben wir uns auch klar gemacht. Die Nullabbildung ist genau der Nullvektor in diesem Vektorraum Klassenfunktionen von G. So. Entschuldigung. Ich muss niesen, glaube ich. Dachte ich. Doch. Stimmt, kommt ja dann gleich. Das haben wir alles hingeschrieben. Jetzt benutzen wir, dass wir etwas wissen darüber, was passiert, wenn man über alle Gruppenelemente summiert und dann so Charaktere einsetzt. Da hatten wir in Satz 4.1 Aussagen. 4.1a und 4.1b hieß es, glaube ich. Einmal wurden da verschiedene irreduzible Charaktere kombiniert und einmal wurde der gleiche genommen. Und genau das werden wir jetzt ausnutzen. Und die Aussage aus 4.4 mit den komplex konjugierten. Das war es dann jetzt zusammen. Ich mache die Rechnung kurz. Und dann nehmen wir Satz 4.1 und das war das Lemma 4.4. Und zwar 3D. Dann kommt nur was. Das war Teil A von Satz 4.1. Ja. Und was ist, wenn ich den gleichen reduzierten Charakter nehme? Dann kommt die Gruppenordnung. Komplex konjugiert. Das ist der Leitfaden von Lemma 4.4b. Und genauso kann ich hier das umformen zu Chi von G komplex konjugiert. Diese Art von Gleichung, die werden wir nachher auch nochmal angucken, dass man nämlich die Gruppenordnung schreiben kann als einen solchen Ausdruck. Hier steht immer eine komplexe Zahl und die komplex konjugiert ist als Produkt. Das sind immer Summen von Quadraten. Werden wir nachher brauchen. Jetzt halten wir die fest. Und dann sehen wir, jetzt kommt so ein Trick, dass wir nämlich eine Summe mit einer anderen kombinieren, sodass dann also wenn wir die Summe bilden über alle Charaktere, immer mit dem gleichen Gruppenelement und das hier einsetzen, dann hat man einmal die Kombination IB und sonst hat man immer die Kombination IJ und IJ sind verschieden. Das ist jetzt der Witz. Jetzt ist also 0 dasselbe wie das mit irgendwas multipliziert. Und die Multiplikation, die wir machen wollen, ist I. Wir nehmen Chi I von G mal Chi J von G hoch minus, wir nehmen Chi I von G mal, genau, jetzt kommt die Summe, die ich einsetzen möchte. Ich schreibe ich muss es anders machen. Also, wenn ich hier jedes Mal, was auch immer da rauskommt, mit 0 multipliziere, dann ist die Summe insgesamt 0. Okay, wie kann ich hier mit 0 multiplizieren? Indem ich hier auf jedes Gruppenelement die Nullabbildung drauf werfe. Die Nullabbildung, haben wir jetzt gerade gesehen, können wir umständlich schreiben als diese Summe. Das ist der Grund, warum ich diese Summe jetzt hier unten einsetze. Ich setze hier also sozusagen ein, Nullabbildung angewandt auf g hoch minus 1. Das ist die Idee, dass ich das mache. Das heißt, ich folge der Idee der Konstruktion von vorher, und die kommt auch gleich wieder, aber eigentlich sage ich nur, wenn ich über irgendwas summiere und in jedem Produkt steht einmal der Faktor 0, dann kommt insgesamt 0 raus. Jetzt kommt der Zusammenhang zur Rechnung oben. Ich schreibe nämlich jetzt das mit Hilfe dieser Linearkombination. Dann habe ich ich hier stehen Chi von B mal, in Klammern dieses ganze Zeug, also Lambda 1 mal Chi 1 von G hoch minus 1 und dann weiß ich, ich darf eine komplexe Konjugation machen. Möchte ich das? Ja, genau. Ich fasse es sogar alles direkt zusammen. So, zack, Lambda L mal Chi L, alles zusammen angewandt als G und das ist komplex konjugiert. Denn ich weiß ja mit Lambda 4, 4b, dass es egal ist, ob ich hier das Inverse nehme oder ob ich das ganze Ding für G ausrechne und komplex konjugiere. Das habe ich hier gemacht. So, was jetzt? Die Lambdas stören mich. Die Art und Weise, wie ich die Art und Weise, wie der Vektorraum der Klassenfunktion definiert ist und was die Skalarmultiplikation ist, sagt, ich darf das hier rausziehen jeweils. Das heißt, was passiert jetzt in den einzelnen Summanden? Ich habe hier immer das mal einen solchen Beitrag hier, jeweils angewandt auf G, und dann auch komplex konjugiert. Was passiert? Das I ist genau einer dieser Indizes hier. Das heißt, genau einmal treffen hier I und I aufeinander. Und dann passiert das, was wir hier oben sehen. Dann kommt der Beitrag Gruppenordnung. Und für jeden anderen Summanden, der hier steht, bin ich in der Situation, dass I und ein von I verschiedener Index sich kombinieren. So wie hier. Das heißt, dann kommt einfach kein Beitrag zur Summe. Was übrig bleibt, ist Lambda I, denn Lambda I ist ja die einzige Stelle, wo was passiert. Lambda I mal Summe über die Gruppenkomponente Chi I von B mal Chi I von B. Ja. Das ist der einzige Beitrag, der überlebt. Alles andere geht deswegen weg. Jetzt setze ich für diese Summe ein, dass ich weiß, dass es die Gruppenordnung ist. Dann steht Lambda in der Gruppenordnung. Und warum ist das gut? Na, weil Gruppen nie Ordnung 0 haben. Das, was hier steht, ist auf jeden Fall von 0 verschieden. Das Produkt mit Lambda I ist aber 0 und deswegen muss Lambda I gleich 0 sein. Das können wir für jedes I machen und kriegen deshalb, dass in dieser Linearkombination alles verfahren 0 sind. Fertig. Also, Elemente hergenommen. Ein bisschen argumentiert, warum die Anzahl stimmt und dann lineare Unabhängigkeit gezeigt. Zugegebenermaßen war es jetzt nicht total offensichtlich, wie das geht. Aber wir haben eine Anwendung gesehen von Satz 4.1, von diesen Formeln. Witzig, oder?
Aber eigentlich brauchtest du gerade die komplexe Konjugation.
Nö, vielleicht nicht.
Ich würde das Argument mit denen, dass die Gruppenmodelle sich jetzt
nur verstanden. Ich hätte hier überall immer eher mit 1 stehen. Ja, cool. Ich kann gerade hier schon einmal darauf hinweisen, da man dann schon sieht, dass man da immer Summen von Quadraten hat und dass man Summen über Summen von Quadraten, wenn dann kann ich das nachher weglassen. Ja, das stimmt. Ich darf nicht was sagen. Ich glaube, alles andere ist halt schon klar, ne? Also, dass diese Anzahl übereinstimmt, haben wir hier beide unten mit argumentiert. Und dass man das so darstellen kann, folgt daraus, dass es eine Basis ist. Ich muss jetzt gar nichts weiter begründen. Wo sind wir denn jetzt? Das haben wir alles gemacht, bla bla bla. Oh ja, hier sind 1000 Notizen, wenn ich das alles ändern möchte. Mal gucken, ob das spontan geht. Als nächstes, oh ja, toll, Zusammenhang zur Übungsserie. Zu der Wahl-Falsch-Affäre. Lämmer 4, 6. Hier gucken wir uns jetzt an, was bei, unter anderem, was bei arischen Gruppen passiert. Wir schreiben die irreduzierenden Charaktere mal hin. Seien n bis n und Chi 1 bis Chi n die irreduzierenden Charaktere. Und G. dann ja, witzige Eigenschaft Nummer 1. Man kann jetzt die Gruppenordnung ausrechnen mit Hilfe der Quadratfragen. Insbesondere ist die Gruppenordnung eine Summe von Quadraten. Das kommt hier so nebenbei heraus. Was mache ich nämlich? Ich nehme die Quadratquadrate, chi i vom 1-Element der Gruppe, quadriere die, bilde darüber die Summe über alle irreduzierbaren Charaktere und kriege die Gruppenordnung raus. Das ist schon mal sehr witzig. Und wenn die Gruppe abelsch ist, dann zwingt diese Formel dazu, dass all diese Charaktergrade 1 sind. Nicht so spannend, weil die gerade immer 1 sind. Ja, was ist da los? Zunächst mal überlegen wir nochmal, was diese Gerade eigentlich sind. Diese Gerade sind ja, also erstmal ist definiert als Charakterwert auf dem 1-Element. Aber wir haben uns klar gemacht in Lemma 3.9, dass das nichts anderes ist als der Grad der Darstellung. Der Grad des Charakters und der Grad der dazugehörigen Darstellung sind dasselbe. Der Grad der Darstellung war die Dimension des dazugehörigen Moduls. In diesem Fall, da wir über irreduzible Charaktere reden, sind das alles einfache Modulen. Das heißt, da können wir jetzt schon mal was hinschreiben. Ich schreibe mal zu dem Charakter gehörenden einfachen C-Moduls. Denn es gibt zwar nicht den einen, aber man stellt sich ja vor, der Charakter kommt von einer Darstellung her und zu dieser Darstellung gehört ein Modul und den nehmen wir uns ein. Deswegen das. Das ist so ein bisschen in Anführungsstrichen. Der ist zu den gehörenden einfachen C-Moduls. Und das war der Lemma 3.9b. Jetzt kommt das Lemma von vorhin, Lemma 2.17b. Das sagte uns genau, dass die Gruppenordnung sich da schreiben lässt als Summe der Quadrate dieser Dimensionen, wenn man da aus jeder Isomorphie-Klasse von einfachen Modulen immer ein rausgreift und die Dimensionen nimmt. Und dann da die Quadrate bildet und die Summe darüber, dann kommt die Gruppenordnung raus. Das war 2.17b. Da einfach mal reingucken, das steht da wirklich genau so. Und als nächstes schauen wir uns den zweiten Teil an, der was los in G-Adisch ist. Was sagt uns denn die Übungsaufgabe zu den konjugierten Klassen, wenn G-Adisch ist? Wir wissen doch, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere dasselbe ist wie die Anzahl der konjugierten Klassen. So, jetzt ist G-Adisch, was wissen wir dann? Na? Genau, wie groß sind die konjugierten Klassen? Einelementig, das heißt, wie viele muss es geben, damit man insgesamt die ganze Gruppe kriegt?
Genauso viele wie die Gruppe
Elemente hat. Ja, das heißt, im Fall einer abelschen Gruppe wissen wir, dieses n, die Anzahl der irreduziblen Charaktere, ist die Gruppenordnung. Und wenn ich dann das g so als Summe schreiben können möchte, dann müssen einzelne Zahlen 1 sein. Der Aussage darauf, dass in abelschen Gruppen schon gesehen, dass es ein Element sind. Und dementsprechend. Hier in unserer Situation die Ordnung von B gleich 1. Und dann geht es nicht. Aha.
So. Jetzt kommt noch mehr lineare Algebra, und zwar speziell der Teil der linearen Algebra, wo es um die Linearformen ging, um Orthogonalbasen, Orthonormalbasen und solches Zeug, Skalarprodukte. Das kommt jetzt alles wieder. Wir definieren jetzt nämlich ein sogenanntes inneres Produkt auf dem Raum der Klassenfunktion. Und wir benutzen dafür die Konstruktion, die wir jetzt schon ganz oft gesehen haben, nämlich dass man so über die Gruppe läuft und dann solche Kombinationen ausrechnet, aber wir skalieren das noch, wir normieren das sozusagen, indem wir durch die Gruppenordnung teilen. Warum? Weil dann in dieser Situation hier genau 1 ist. Wenn man das jetzt skaliert mit der Gruppenordnung, kommt 1 raus. Das ist der Witz. Ich denke, das passt dahin. Das gilt in Voraussetzung G. Und jetzt definieren wir für alle Chi 1, Chi 2 aus der Menge der Klassenfunktion auf G das sogenannte innere Produkt. Ich schreibe das mit, das ist ziemlich standardmäßig so, dass man das so schreibt. Man macht runde Klammern und schreibt jetzt aber unten noch die Gruppe dran, auf die sich das bezieht. So, das ist die Notation. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Man teilt einmal durch die Gruppenordnung. Und dann ist es einfach die Summe über alle Gruppenelemente, über die Charakterwerte in der Kombination, wie wir das kennen. Also Chi 1 und die, Entschuldigung, nicht Charakterwerte, sondern Werte der Klassenfunktion, denn es ist viel allgemeiner als mit Charakteren. Chi 1 von G mal Chi 2 von G. Und jetzt gewöhnen wir uns schon dran, das komplex konjugierte zu benutzen. So, das ist das sogenannte innere Produkt. So wird es häufig genannt. Inneres Produkt von Chi 1 und Chi 2. Sie, also die Suggestion ist hier durchaus beabsichtigt, die Linearform oder Skalarprodukt oder sowas. Tatsächlich kommt da ein C-Skalarprodukt raus, also keine wirkliche Binomialform, sondern es wird unitär. Das heißt also, dass wenn man die heißt, es ist nicht wirklich linear an beiden Komponenten, sondern in der einen Komponente kommt die komplexe Konjugation mit rein. Und wenn man die Einträge vertauscht, muss man auch komplex konjugieren. Und das sehen wir gleich alles, es sind haufenweise einzelne Rechenschritte. Was gibt es für Fragen? Gibt es irgendwelche zu der Art, wie sie definiert ist? Wir haben das jetzt schon heute gesehen, diese Konstruktion. Das sieht erstmal so weit okay aus. Gut, dann kommt jetzt der Satz dazu. Satz 4-7, Voraussetzung wie immer. Ja, dann definiert dieses innere Produkt, das wir gerade gesehen haben, ein Skalarprodukt auf dem Raum der Klassenfunktionen. Die irreduzierten Charaktere bilden eine Orthonormalbasis bezüglich dieses inneren Produkts. Und ich erkläre gleich nochmal, was in diesem Kontext Skalarprodukt heißt. Was wir zu tun haben. Infobox. Wir brauchen, dass es positiv definiert ist. Das heißt, jede Klassenfunktion mit sich selbst hat inneres Produkt größer gleich 0 und 0 kommt nur raus, wenn das die Nullabbildung ist. Dann
Unitär. Unitär sind diese Eigenschaften mit der komplexen Konjugation, die ich gerade genannt habe. Die zeigen wir gleich. Und ich glaube, das reicht. Also ansonsten halt eine Verträglichkeit, also Linearität. Verträglichkeit mit der Addition in beiden Komponenten, Verträglichkeit mit der Skalarmultiplikation in der ersten Komponente, in der zweiten modulo komplexe Konjugation. Und dann hat man noch dieses, wenn man tauscht, muss man komplex konjugieren. Das ist wirklich. Okay. Und achso, Orthonormalbasis auch nochmal zur Wiederholung. Basis wissen wir schon. Für eine Orthonormalbasis braucht man dann, dass verschiedene Basiselemente aufeinander senkrecht stehen. Das heißt, da wird der Wert 0 angenommen und das innere Produkt eines Basiselements mit sich selbst ist 1. So, und ich habe gerade schon den Witz verraten, dass nämlich diese Normierung hier mit der Gruppenordnung genau zu dieser Eigenschaft führt, dass die Leute auch mit sich selbst den Wert 1 angenommen. Okay, wir sehen also, das wird ziemlich naheliegend sein, was wir da jetzt zu tun haben. Zuerst prüfen wir diese ja, quasi die Linearformeigenschaften, also die Verträglichkeit mit den Verknüpfungen. Ich mache mal BRF, die Linearform in Anführungsstrichen, denn es ist ja nicht wirklich linear in beiden Komponenten. Und ich zeige da auch nur sporadisch irgendwelche Dinge, denn es ist ziemlich klar, wie es läuft, wenn man es einmal gesehen hat. Sein Chi 1, Chi 2 und Chi Klassenfunktionen. Dann gilt, naja, dann machen wir mal die zweite Komponente, also Chi und dann Chi 1 plus Chi 2 in der zweiten Komponente, inneres Produkt bezüglich E. Dann wende ich erstmal die Definition an, wir bekommen 1 durch die Gruppenordnung, Summe über alle Gruppenelemente Chi von G mal Chi 1 plus Chi 2 von G komplex konjugiert. Ja, was macht man jetzt? Man sieht, also erstens muss man sich erinnern, wie war die Addition von Klassenfunktionen definiert? Das war einfach die Addition der Bilder und komplexe Konjugation verträgt sich damit. Deswegen kann ich das auseinanderziehen und bekomme dann sofort 1 durch die Gruppenordnung mal die erste Summe Chi von G, Chi 1 von G komplex konjugiert und dann auch mal das gleiche für Chi 2. Naja, und das Chi 1 inneres Produkt über G plus Chi 2 inneres Produkt bezüglich G und genauso geht es andersrum, da passiert überhaupt nichts. Bei der Skalarmultiplikation passiert in der ersten Komponente auch nichts. Wir können ja mal kurz überlegen, was da passiert. Wenn wir vorne so ein Lambda stehen, dann haben wir hier so ein Lambda stehen, da passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. In der zweiten Komponente sieht es anders aus, deswegen schreiben wir das einmal hin. Dann gilt das und jetzt kommt, was machen wir? Wir machen mal Chi und Lambda mal Chi 1 bezüglich G, das innere Produkt. Und wir merken uns einfach nur, Skalarmultiplikation im Raum der Klassenfunktion bedeutet, dass man die Funktionswerte im Körper C mit dem Lambda multipliziert. Okay, was ist hier los? Erstmal die Definition: 1 durch die Gruppenordnung, Summe über alle Gruppenelemente, dann haben wir Chi von G mal Lambda Chi 1 von G komplex konjugiert. Und jetzt sehen wir nämlich, was los ist. Komplexe Konjugation ist ein Körperschnurismus von C. Das ist eine komplexe Zahl. Das Lambda auch. Jetzt ziehe ich das da rein und sehe, dass eben nicht das Lambda nach vorne wandert, sondern Lambda Stern. Und deswegen kommt dann raus Lambda Stern mal Chi 1 inneres Produkt bezüglich G. So passiert das. Dass es überhaupt geht, ist schon mal gut. Aber man muss halt korrigieren. So, jetzt haben wir also, achso, und vielleicht muss ich das nicht hinschreiben. Wenn ich die Einträge vertausche, dann vertausche ich, wo das Sternchen steht, und dann muss ich nochmal komplex konjugieren und auszugleichen. Das schreibe ich jetzt gleich nicht hin. Oder ich begründe es jedenfalls nicht. Dann ist 1, 2, bezüglich die dasselbe. die haben wir jetzt behandelt. So, dann fehlt uns noch positiv definiert. Naja, das ist eigentlich klar, wenn Chi irgendeine, ich habe sogar schon Chi gegeben. Was ist denn das innere Produkt von Chi mit sich selbst? Mal ist es 1 durch die Gruppenordnung, mal diese Summe über alle Gruppenelemente und dann Chi von G mal Chi von G komplex konjugiert. Hier haben wir immer eine komplexe Zahl und ihr komplex konjugiert ist. Wenn man das multipliziert, kommt eine Summe von Quadraten reeller Zahlen raus. Und jetzt haben wir also ganz viele solche Summen von Quadraten reeller Zahlen, sowas ist größer gleich 0. 0 kann es nur dann werden, wenn hier immer 0 rauskommt und das passiert nur bei der Nullabbildung. Zur Begründung, damit man da beim Nacharbeiten vielleicht nicht ganz verloren ist oder das Audio angewiesen ist. Summe von Quadraten. Ich denke, das reicht jetzt erstmal wahrscheinlich. Naja, das mit der Orthonormalbasis. Basis ist klar und die beiden Eigenschaften, die ich genannt habe, die folgen sofort aus dem, was wir vorher schon gesehen haben. Da schreibe ich also auch nur das kurz hin und begründe das nicht ausführlich. Diese Summen, die wir da hinschreiben, die sind 0. Also wenn man da irreduzible Charaktere einsetzt, dann sind diese Summen, die wir da hinschreiben, 0, wenn man verschiedene irreduzible Charaktere nimmt. Und dann ist egal, dass ich nochmal durch die Gruppenordnung teile. Und es kommt die Gruppenordnung raus, wenn es Zahl der gleiche Charakter ist. Und da ich dann nochmal die Gruppenordnung teile, kommt 1 raus.
Hier benutze ich dann also wieder mal unseren herrlichen Satz 4.1.
Sei Chi ein irreduzibler, nein, sein. Sei Chi 1, Chi 2, verschiedene. Irreduzible Charaktere von G. Mit Satz 4.1, man braucht halt einmal Teil A und einmal Teil B. Ist dann sofort, indem ich es einfach nur einsetze, Chi 1, Chi 2, G das gleiche wie 1 durch die Gruppenordnung 0, und das ist 0. Und Chi 1 mit sich selbst. G ist 1 durch die Gruppenordnung mal die Gruppenordnung und das ist 1. Also haben wir eine Orthonormalbasis. Basis war schon vorher klar. Das wissen wir aus dem von vorher. Sage ich die Nummer nicht mehr. 4, 5. Genau. Das war jetzt ziemlich zackig. Was brauchen Sie noch? Wo brauchen Sie noch meine Erklärung? Wenn es okay ist, dann geben Sie mir irgendein Signal bitte, dass es okay ist. Dankeschön. Okay? Als direkte Folgerung bekommen wir, dass man sehr leicht den Wert dieses inneren Produkts bestimmen kann von zwei solchen Klassenfunktionen. Da muss ich, glaube ich, die Rechnung nicht entspannen. Dieses Korrelat ist wirklich eine unmittelbare Folgerung. So, wir nehmen uns mal wieder die irreduziblen Charaktere her. Sei K aus M und Chi 1 bis Chi K alle reduzible Charaktere von B. Jetzt brauchen wir noch Skalar für die Nervenmodulation. Die man da basteln kann, ganz leicht ausrechnen. Wenn ich nämlich die Summe habe, I gleich 1 bis k, lambda I mal chi I und das innere Produkt bestimme mit der Summe I gleich 1 bis k über mu I mal chi I bezüglich g, ja, was passiert dann? Immer dann, wenn verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, habe ich eine 0. Nur dann, wenn der gleiche Charakter aufeinander trifft, habe ich einen Beitrag, der ist 1, das heißt, ich sehe dann genau das Produkt der beiden dazugehörigen Skalare. Was rauskommt, ist also einfach die Summe von 1 bis k über die Produkte lambda i mal, jetzt ist es nicht mu i, sondern wir sind hier in der zweiten Komponente, dann müssen wir noch komplex konjugieren, mu i Stern. So, und da das wirklich sofort aus dem folgt, was wir uns gerade überlegt haben mit der Orthonormalbasis, schreibe ich keine 30. Sieht man. Ja, das nächste Lemma müssen wir wieder beweisen. Wir tasten uns vor. Ich gucke mal, ob ich gleich zur Motivation erzählen kann, was in dem tollen, riesigen Satz passiert. Mal schauen. Scaling-Voraussetzung. E natürlich. So, und jetzt haben wir drei Aussagen. Schauen wir, ob ich das da so hinkriege. A, B, C. Charaktere kann man als Linearkombination mit irreduziblen Charakteren darstellen. Und das Schöne ist, die Koeffizienten dabei kommen dann aus N0. Wir wissen ja, mit komplexen Zahlen geht es, aber bei Charakteren geht es mit Koeffizienten aus N. So, wenn ich da, würde ich es gerne ein bisschen kompakt formulieren, mit jeder Charakter von G ist eine N0-Linearkombination in irgendwie. Damit meine ich dann eine Linearkombination, ganz normal über C, aber es passiert, dass die Koeffizienten einfach alle aus N kommen. Ist das in Ordnung? Naja, da die eine Basis bilden, das ist dann auch die einzige Möglichkeit, diesen Charakter darzustellen. Jedenfalls als Linearkombination, wo wirklich jeder Vektor aus der Basis nur einmal vorkommt oder höchstens einmal. So, was noch? Man kann erkennen, ob ein Charakter irreduzibel ist, daran, was passiert, wenn man das innere Produkt mit dem Charakter, also von den Charakteren mit sich selber ausrechnet. Die irreduziblen Charaktere sind nämlich genau die, bei denen dann der Welt 1 rauskommt. Charakter Chi von G ist irreduzibel genau dann, wenn das innere Produkt den Wert 1 hat. Und dann können wir auch erkennen, wann eine Klassenfunktion ein Charakter ist. Das ist der nächste Schritt. Was machen wir? Wir nehmen die Klassenfunktion, wir laufen durch alle irreduziblen Charaktere von G und bilden jeweils das innere Produkt. Wenn da jedes Mal eine natürliche Zahl der 0 rauskommt, dann ist das Ding, mit dem wir angefangen haben, ein Charakter. Und wenn nicht, dann nicht. Das heißt also, diese Eigenschaft da oben ist tatsächlich eine Charakterisierung von Charakteren. Es ist nicht nur eine Eigenschaft.
ganze Zeit geht es um die irreduziblen Charaktere. Nehmen wir uns das schon aus hier. Sein also die Anzahl der irreduziblen Charaktere von B und 1 bis K soll jetzt die Ladenmenge der irreduziblen Charaktere sein. Okay. Wir haben drei Dinge zu zeigen. Wir zeigen auch wirklich einzeln, denn dann haben wir die eine Richtung von C damit schon erledigt. Wir müssen uns nur noch um die andere kümmern. Zunächst mal wissen wir ja, dass es eine Linearkombination gibt mit Elementen aus C. Die können wir uns ja erstmal hinschreiben. Das sei also Chi. Ein Charakter von G. Und sein mit Satz G5, wo wir überlegt haben, dass die irreduziblen Charaktere eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktion. Das heißt, wir können uns jetzt einmal eine Linearkombination über C hernehmen. Eine 1 ist ein K. Das ist C. So, dass man hier schreiben kann. Das Lambda 1. Ich möchte, dass Chi auf eine Art und Weise als Linearkombination sehen, so dass klar ist, dass die Koeffizienten, die da stehen, natürliche Zahlen sind oder Null. Und dann kann ich aus der Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in einer Basis folgern, dass dann diese Koeffizienten, die ich mir hergenommen habe, schon aus N0 sein müssen. So, und was ist da jetzt die Idee? Chi ist ein Charakter. Ein Charakter kommt daher, dass man mit einer Darstellung angefangen hat und dann Verabredungsmatrizen bildet, die die Spur berechnet. Ich kann mir jetzt also eine Darstellung Delta schnappen, die zu diesem Charakter Chi führt. Mit einem dazugehörigen Modul V. C-Vektorraum, auf den B wirkt. Und jetzt können wir benutzen, dass C algebraisch abgeschlossen ist und all diese Dinge. Der Satz von Maschke kommt jetzt. Der Satz von Maschke sagt uns jetzt, dieses V ist halb einfach. Halb einfach zu sein heißt, dass man als direkte Summe einfacher Teilmodulen geschrieben werden kann. Dann benutzen wir das jetzt erstmal. Das war 2,7. Ganz am Anfang. V ist einfach. Ist also als direkte Summe einfache G-Module über C darstellbar. Gar nicht alles explizit hernehmen, sondern ich kann erklären, was da jetzt passiert. Diese einfachen G-Teilmodulen, ich schreibe mal Teilmodulen, damit das noch klar ist, einfache G-Teilmodulen. Was ist da jetzt also die Idee? G-Teilmodul heißt ja, dass der Teilmodul invariant ist unter der Wirkung von G. Man kann also die Wirkung von G darauf einschränken und bekommt dann eine Einschränkung der Darstellung Delta auf diesen Teilmodul. Wie sieht jetzt die Einschränkung von Delta auf so einem einfachen Teilmodul aus? Na ja, wenn der Modul einfach ist, ist dann die Einschränkung dieser Darstellung irreduzibel. Führt also zu einem irreduziblen Charakter, aber immer noch für die Gruppe G. Das heißt, diesen Charakter muss ich ja schon irgendwie sehen. Das muss eins von diesen Chis sein.
Und auf die Art und Weise sehe ich, dass man das Chi, was ja immer noch der Charakter zur Darstellung Delta ist, schreiben kann als Summe von irreduziblen Charakteren. Und die Koeffizienten kommen jetzt sozusagen aus den Dimensionen der einfachen Modulen, die wir da haben. So kommen wir zu einer zweiten Darstellung oder zu einer zweiten Schreibweise für den Charakter Chi. So. Die Einschränkung von Delta auf diese einfachen Teilmodulen ist jeweils irreduzibel. Dazu gehört also jeweils ein Element aus der irreduziblen Charaktere von G und der Beitrag, den dann dieser irreduzible Charakter für das Chi am Ende leistet, den kann ich daran ablesen, wie groß die Dimension des einfachen Moduls ist, auf den ich da eingestellt habe. So entsteht eine N0-Linearkombination für Chi in RG. Vielleicht als Kommentar, woher kommt N0? Das kommt daher, dass die Beiträge, die irreduziblen Charaktere da leisten, die Beiträge, die Koeffizienten sozusagen, Beitrag sage ich deshalb, weil man das ja später bei dieses Skalarprodukt so ausrechnen kann, dann sagt man immer, das ist der Beitrag, den dieser irreduzible Charakter da leistet, zu dem Charakter, den man sich gerade anguckt. Und das lässt sich berechnen über die Dimensionen der einfachen Modulen aus dieser Einschränkung. Das heißt, wenn man das macht, was wir ja typischerweise machen, dass man nämlich G-isomorphe einfache Teilmodulen zusammenfasst, dann kann man sich immer so einen Teil zur Zeit angucken. Dazu gehört dann eben zu jedem dieser einfachen Blöcke da drin gehört dann eine irreduzible Darstellung, ein irreduzibler Charakter und dann guckt man einfach, was ist der Anteil, wie oft kommt das vor und so kann man dann sehen, was der Vorfaktor ist, also was die natürliche Zahl ist. Und wenn irgendein Typ von einfachen Modulen da einfach nicht vorkommt, in V, kann ja sein, dann liefert der dazugehörige Charakter eben auch keinen Beitrag. Und so kann es sein, dass dann auch die Zahl 0 in der Linearkombination hat. Kommt. Das als grobe Erklärung für A. Heißt also, man hat jetzt zwei Möglichkeiten, das Chi zu schreiben und die Eindeutigkeit der Darstellung als Linearkombination liefert dann, dass hier schon die Koeffizienten natürliche Zahlen sein müssen. Gut, B. Was war B? Genau. Man kann die Irreduzibilität von Charakteren am Wert des Skalarprodukts erkennen. Schauen wir uns das mal an. Zuerst sage ich die irreduzible. Ja gut, da ist nichts zu zeigen. Wir haben uns ja vorhin klar gemacht, dass die irreduziblen Charaktere eine Orthonormalbasis bilden. Das heißt, natürlich haben die mit sich selber inneres Produkt 1. Den Teil A und schreiben das Chi mal als Linearkombination mit Koeffizienten nach der 0. Sagen wir mal die Koeffizienten, ach, wir nehmen die mal irgendwie schön. A1 bis AK aus der 0, so dass man Chi schreibt. Nein, jetzt sagt uns ja Korollar 4,8 zum Beispiel, oder 4,9, oder was es war. Das Korollar 4,8 sagt uns doch, wie man, wenn man solche Linearkombinationen da explizit stehen hat, dann das innere Produkt ausrechnen kann. Mit dem ist dann schon das innere Produkt von Thiel mit sich selber die Summe über die Quadrate dieser Koeffizienten. Das heißt, wir geben mal 1 bis k und summieren über k im Quadrat. Ah, Moment. Einerseits ist das jetzt 1. Andererseits ist es eine Summe von Quadraten von Zahlen, die natürlich sind oder 0. Das heißt, da kann überhaupt nur genau einmal ein Beitrag kommen, der nicht 0 ist, und dieser Beitrag muss dann 1 sein. Also existiert genau ein i aus der Länge 1 bis k mit der Eigenschaft, dass das ai überhaupt nicht 0 ist. Und es muss dann ai gleich 1 sein. Denn, ja gut, AI Quadrat ist 1, AI könnte theoretisch minus 1 sein, aber auch nur theoretisch, denn praktisch kommen die AIs alle aus N0 und da ist minus 1 einfach mal nicht dabei. Aber was heißt es denn, dass all diese, dass all die anderen 0 sind und dieses eine 1? Na, das heißt, dass in dieser Linearkombination alles verschwindet, man hat nur einen Charakter da stehen, einen irreduzibel mit Beitrag 1. Jetzt machen wir Teil C, dann haben wir das abgeschlossen und können dann im neuen Jahr frisch und munter und ausgeschlafen uns an den großen Satz machen, an den nächsten großen Satz. Dann kann ich mir bis dahin vielleicht auch noch mehr überlegen, wie ich da den Beweis noch übersichtlicher gestalten kann. Der ist echt lang und technisch und ich bin ganz froh, dass wir den jetzt nicht unterbrechen, sondern dass wir den dann in der nächsten Vorlesung Wenn die Klassenfunktion ein Charakter ist, dann kann man die mit natürlichen Koeffizienten darstellen. Das heißt, das haben wir schon gezeigt. Einmal von ist a. Oder einmal von ist a, könnte man sagen. Dann gucken wir uns jetzt die andere Richtung an. Nehmen wir uns also eine Klassenfunktion her, die man als natürliche, also als N0-Linearkombination schreiben kann. Sei jetzt Psi, eine Klassenfunktion und seien ich habe doch da oben die Notation, da kann ich das doch benutzen. Seien Lambda 1, möchte ich so nennen. Ja, Lambda 1. Bis Lambda n, nee, Lambda k, aus n0. Das sollen jetzt die Beiträge sein, also die Koeffizienten der Linearkombination, aber wir wissen ja aufgrund des inneren Produkts, dass man die genau bekommt, wenn man psi mit dem dazugehörigen irreduziblen Charakter im inneren Produkt verheiratet. Lambda 1 ist nichts anderes als der Anteil von, ja, ich schreibe das mal so hin. Wir haben ja vorausgesetzt, dass das innere Produkt mit allen irreduziblen Charakteren immer in der 0 liegt. Also nehme ich mir jetzt diese inneren Produkte, das was da rauskommt, einfach her. So, Lambda 1 soll das innere Produkt von Psi mit Chi 1 sein. und so weiter. So definiere ich einen Ansatz. Und das sind natürliche Zahlen oder Null nach Voraussetzung in Teil C bei der Richtung, bei der wir gerade sind. Ich war im Gedanken schon einen Schritt weiter. Ich will nämlich jetzt ich denke sozusagen schon an die Linearkonvention, wie der dann da steht, aber ich glaube, die muss ich nicht mal extra einschreiben. So, jetzt basteln wir. Zu jedem irreduzierten Charakter finden wir eine irreduzierte Darstellung. Da kommen wir sozusagen her. Was waren nochmal irreduzierte Darstellungen? Das waren Darstellungen von G, bei denen der dazugehörige Modul einfach ist. Wir können uns jetzt also für jeden Charakter einen einfachen G-Modul schnappen, derart, dass dann eine entsprechende Darstellung von G bezüglich dieses Moduls uns den Charakter liefert. Für jedes I aus 1 bis K sei VI ein einfacher G-Modul mit dazugehöriger irreduzibler Darstellung, irreduzibel, weil der Modul einfach ist, mit der zugehörigen irreduzibler Darstellung Delta I zum Charakter Chi. Diese einfachen Modulen haben irgendwie eine Dimension. Der geben wir auch noch einen Namen. Sei weiter immer noch für jedes I aus dieser Menge Ni die Dimension über C von Vi. Wir arbeiten ja die ganze Zeit über C. So, und jetzt basteln wir uns einen Vektorraum über C, einen neuen Vektorraum V. Und ich erzähle mal, wie ich den sozusagen basteln möchte. Also, ich fange mal mit Lambda 1 an. Lambda 1 ist eine natürliche Zahl über 0. Ich nehme jetzt diese Anzahl, Lambda 1, und bastel jetzt Lambda 1 mal so ein direktes Produkt, V1, sozusagen mit sich selbst. Also, ich nehme lauter zu V1 isomorphe, G-isomorphe Modulen, bilde daraus die direkte Summe, abstrakt, das kann ich mal machen. Und die Anzahl, wie oft ich das mache, ist Lambda 1. Das, was da rauskommt, nenne ich U1. Das ist eine ganz abstrakte Konstruktion. Ich fange mit V1 an. Jetzt mache ich mir dazu insgesamt Lambda 1 Kopien bezüglich G-Isomorphie. Das heißt, G wirkt überall auf die gleiche Art und Weise. Dann habe ich hier so ein Ding. Die Dimension von diesem ganzen Teil ist jetzt übrigens N1 mal Lambda 1. Aufgrund der Dimensionsformel für die direkte Summe von Vektorräumen. Das heißt, ich habe hier jetzt so einen Vektorraum U1 gebastelt, der Dimension N1 mal Lambda 1. Soweit, so gut. Das kann ich jetzt für alle diese einfachen Modulen machen. Und dann kann ich aus all diesen Leuten jetzt wieder abstrakt eine direkte Summe konstruieren. 1 plus und so weiter bis k. Ich mache es also für jeden einfachen Modul, der da auftaucht, einmal. Jetzt habe ich hier diese Dimension. Was ist dann die Dimension des ganzen Dings? Naja, mit der gleichen Formel ist das jetzt die Summe über diese ni mal lambda i. Wir basteln. So, die Wirkung von G, die setzt sich einfach zusammen aus den Wirkungen auf den einzelnen Stückchen. Das geht. So, wir basteln abstrakt ein G-Modul V, direkte Summe U1 plus und so weiter bis hin zu K, wobei für jedes I aus 1 bis K UI homogen vom Typ V ist. So kann man am einfachsten beschreiben, was wir gemacht haben, wie wir gebastelt haben. Homogen von Vi ist mit Dimension Ni mal Lambda I. So soll das gebastelt sein. Gut, das können wir einfach machen. Typ I. Und sie haben so ein Jetzt basteln wir daraus aus den Wirkungen von G auf den verschiedenen Stückchen, basteln wir uns jetzt die generelle Wirkung von G, dann haben wir auch eine Darstellung dazu und einen Charakter. Wir sehen gleich warum. Psi-Schlange. Psi-Schlange deshalb, weil ich aus der Konstruktion sehen kann, was dieser Charakter macht. Denn wenn ich mir Abbildungsmatrizen angucke, dann haben die doch so Blockgestalt. Diese ganzen Räume sind Gehen-Variant. Das heißt, ich habe da so eine Blockgestalt. Wenn ich die Spur ausrechne für eine Abbildungsmatrix, dann brauche ich nur die Spuren addieren von den einzelnen Stückchen, die zu diesen Blöcken gehören. Das heißt, ich kann den Charakterwert hier ausrechnen, indem ich die Summe bilde über die Charaktere der eingeschränkten Darstellung und dann muss ich einfach nur darauf achten, wie oft kommt so ein einfacher Modul vor. Das heißt, ich kriege in Wirklichkeit, dass diese Psi-Schlange die Summe ist über Ni, diese Darstellung entsteht als Summe mit entsprechenden Koeffizienten dieser irreduziblen Darstellung und dementsprechend entsteht auch der Charakter. Das liegt an der Blockgestalt der Abbildungsmatrizen, die wir auf diese Weise kriegen. Schreiben wir das also einmal hin. Dieser neu gebastelte Charakter, die Schlange, ist jetzt einfach die Summe über die Lambda I mal Chi I. I mal 1 bis K. Ja, und zwar wegen der Art der Konstruktion. Lambda I kommt daher, dass wir immer Lambda mal so einen einfachen Modul hatten. Und die Chi I kommt daher, dass wir ja angefangen haben mit diesen eingeschränkten irreduziblen Darstellungen und die Charaktere waren die, auf die wir uns am Anfang bezogen haben. So, jetzt haben wir uns das zusammengebastelt, aber gleichzeitig sehen wir das noch woanders. Denn die Tatsache, dass diese Lambdas ja genau die Beiträge sind von diesen irreduziblen Charakteren zu Psi, sagt uns auch, dass diese Summe Psi ist. Und damit sind wir fertig. Warum sind wir jetzt fertig? Wir haben mit einer Klassenfunktion angefangen, von der wir zeigen wollten, dass sie ein Charakter ist. Wir haben diese Koeffizienten benutzt, haben daraus ein G-Modul gebastelt und haben dann einfach gesehen, der Charakter, der da rauskommt, wenn man so bastelt, ist einfach die Klassenfunktion, mit der wir angefangen haben. Also war ich von Anfang an Charakter. So, wo wird es noch fragen? Was soll ich nochmal erklären? Oder nochmal anders erklären? Okay, ich sehe gerade keine Fragen, keine Beschwerden, auch keine Begeisterung. Ist vielleicht auch so spät abends zu viel verlangt. Dann vielen Dank bis hierher. Ich würde sagen, wir machen 5 Minuten Pause und dann genug Übung, damit alle, die vorrechnen wollen, vorrechnen können. Erstmal danke.